Einen schönen guten Morgen. Ja, die Stühle stehen noch so, wie sie gestern gestanden haben. Ja, hier waren gestern um die so, ich schätze mal so 180 Leute in diesem Raum. Ja, wir haben Hochzeit gehabt, Hochzeit gefeiert. Es war einfach schön. Ich habe schon einige Male gesagt, ich werde eine Predigt halten, und zwar, die ich überschrieben habe, moralische Reinheit zwischen Mann und Frau. Das ist die Fortsetzung eigentlich von der Predigt davor. Eine kleine Erinnerung. Mir war absolut bewusst, bevor ich diese Predigt halte, muss ich eine Predigt halten, wo Gott uns tatsächlich aus allen Schlamm herausgerufen hat und zu seinen Kindern gemacht. Er hat uns absolut rein und heilig gesprochen. Warum brauchen wir gerade diesen Fundament? Dieses Fundament brauchen wir gerade deshalb, weil wir hier nicht mit Menschen kämpfen, sondern mit Ideologien, mit ihren Denkweisen, mit Vorstellungen, wie man in dieser Welt leben kann. Und die entspricht garantiert nicht der Vorstellung, die Jesus will. Die ist garantiert absolut dagegen. Und so möchte ich jetzt diesen Text lesen, den wir finden in 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Abvers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau gewinne in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gierige Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Ihr merkt, das, was danach jetzt kommt, diese Worte, wir brauchen dieses Fundament, diese Kindschaft, die uns wirklich Kraft gibt, gegen das zu streben, wonach es danach geht. Was mich sehr getroffen hat, ich habe mich mit dieser Gemeinde beschäftigt, sie ist noch ziemlich jung, ich weiß nicht genau, wie lange sie schon existierte. Ich schätze mal so, vielleicht 2 Jahre. Und dann kriegen sie diesen Brief, und in diesem Brief steht, der Wille Gottes ist eure Heiligung. Wie soll es praktisch denn aussehen, diese Heiligung? Praktisch aussehen sollte, meidet Unzucht. Und da war ich stutzig. Eine junge Gemeinde, mitten in Griechenland, ja, eine Gemeinde, die man vergleichen könnte, tatsächlich so ähnlich wie Hamburg. Nicht von der Größe her, aber von allen Dingen, was dort geschehen kann. Ja, die Schiffe kamen, da waren alles Mögliche angeboten, und somit war diese Stadt auch eine Stadt, wo die römischen Soldaten ihre Steuer kassierten. Ja, das war eine Stadt, die kann man beschreiben, die war total gottlos. Ja, ich habe mir die Frage gestellt, was dachten diese Leute damals, zu der Zeit, übereinander? Das heißt, was dachten die Frauen über ihre Männer und was die Männer über ihre Frauen. Und ich fand sehr interessanten Satz, was Aristoteles geschrieben hat. Diesen Satz hat er geschrieben 384 in etwa 382 vor Christus. Und der Satz lautet: Der Mann ist naturgemäß der Frau überlegen. Der eine herrscht und der andere wird beherrscht. Dieses Prinzip, gilt notwendigerweise auf die gesamte Menschheit. Das ist schon, als ich diesen Satz las, der auch damals in Griechenland eine Geltung hatte, da war ich schon ganz schön baff. Ich war erschüttert, dass man so etwas tatsächlich nachdachte. Ja, aber das ist ja nicht der biblische Satz. Das ist der Satz, der zu der Zeit verbreitet war. Dann habe ich gedacht, naja, die Römer haben bestimmt auch noch einen Einfluss oder ein Wörtchen mitzureden. Und sie hatten ein Wörtchen mitzureden. Sie haben nämlich ihre Art zur Gewohnheit tatsächlich auch dorthin gebracht. Und da habe ich auch einen Satz von den Römern gefunden. Da steht nämlich Folgendes: Man erwartete, dass ein römischer Mann Konkubinen habe. Konkubinen sind Frauen, die sogenannte Mitschläferin. Das heißt, man hat eine Nebenfrau oder eine Frau, für die man keine Verantwortung übernommen hat. Man könnte auch heute noch sagen, wilde Ehe. Haben Prostituierte besuchen, übliche Mahlzeiten gestalten und die Gastgeber, die diese Mahlzeiten gestaltet haben, haben Dienste dieser Frauen angeboten. Und wenn ihre Frauen, das heißt von diesen Männern, irgendwas dagegen hatten, so wurden sie beklagt und das sehr störend empfinden. Steht in einem Buch. Als ich diesen Satz las, habe ich gesagt, das kann echt nicht sein. Also gottloser geht schon gar nicht. Aber das war die Zeit, in dem dieser Brief tatsächlich geschrieben wurde. Mir blieb, also, ich habe gedacht, das kann nicht sein. Was haben denn die Juden gedacht? Was haben tatsächlich, wie war das in der Volk Israel? Und dann habe ich in Sirach Kapitel 42 folgenden Satz gefunden. Und siehe nicht an einen schönen Menschen und suche nicht die Gesellschaft von Frauen. Denn wie aus den Kleidern Motten kommen, so kommt von der Frau viel Schlechtigkeit. Es ist besser, bei einem groben Mann zu sein, als bei einer Frau, die einen zum hohen Spott macht, so was sie sieht, auch dulmt. Als ich diese ganze Geschichte zusammen dachte und habe gedacht, ja, also es ist verständlich, warum der Heilige Geist jetzt sagt, meidet Unzucht. Ich habe weiter gegraben und habe festgestellt, dieses Wort Unzucht kommt in der Bibel über 114 Mal vor. Was ist aber mit diesem Wort gemeint? Mit diesem Wort ist alles gemeint, was vor der Ehe geschieht. Alle Aktivitäten, die vor der Ehe geschieht. Wenn es während der Ehe geschieht, so ist das Ehebruch. Also wenn ein Mann oder eine Frau in einem Eheverhältnis steht und wenn sie fremd geht, heißt es Ehebruch. Also muss es hier ein Unterschied sein. Ich habe mich wieder gefragt, Herr, wie kannst du überhaupt auf diese Welt noch schauen? Es ist in dieser Zeit oder in dieser Konstellation, in dieser Denkweise keine Familiengründung möglich. Wie denn? Wie sollen die Menschen wirklich eine Familie gründen? Eine Familie ist nicht denkbar. Und jetzt verstehen wir, warum wendet sich jetzt der Heilige Geist zu der Gemeinde und sagt, meidet Unzucht. alles, was in der Welt so geschieht und alles, was gegen die Familie spricht, meidet es. Und was sollen sie machen? Sie sollen tatsächlich so leben, dass eine Familie in einer Harmonie existieren kann. Das ist der Sinn, warum dieser Text geschrieben wurde. Ich habe mich gefragt, was hat denn Jesus gedacht und wie hat Jesus auf diese Situationen reagiert? Ich fand mehr, aber ich möchte zwei Illustrationen euch zeigen. Da ist im Neuen Testament, ihr kennt diese Geschichte von Martha und Maria. Kennt ihr sie? Glaub schon, ne? So, und da ist Jesus zu Besuch bei diesen beiden Schwestern und er hat eine kleine Andacht. Da sitzen alles nur Männer und unter ihnen sitzt eine einzige Frau. Wie heißt sie? Maria. Und ihre Schwester ist in der Küche und versucht, alles vorzubereiten, damit der Tisch wunderbar gedeckt wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie so viel Mühe sich gemacht hat, damit es wirklich richtig schön aussieht. Aber in diesem Zusammenhang sagt sie zu Jesus, schick doch Maria zu mir in die Küche. Die soll mir helfen. Was meinte wirklich Martha, als sie diesen Satz gesprochen hat? Wenn wir heute denken würden, das heißt, aus der heutigen Sicht schauen würden, so würden wir Folgendes feststellen. Naja, Martha hat so viel zu tun und die Kartoffelschälen klappt nicht. Warum? Sie hat dafür jetzt keine Zeit. Das denken wir als Europäer. Wisst ihr, was eigentlich die Araber oder die Leute aus der Gegend denken über diese Sache? Ich war erstaunt, ich habe das in einem Buch gelesen, was diese Leute, das heißt, was die Juden dachten, was Maria meint und was Martha meint. Martha meint eindeutig, Mädel, also Maria, du befindest dich nicht in die richtige Gesellschaft. Du befindest dich bei einem Rabbi und zwar an seinen Füßen. Und das durfte zu keiner Zeit, in der Zeit, wo Jesus auf dieser Erde gelebt hat, eine Frau machen. Durfte keiner. Wie reagiert Jesus? Jesus sagt, ja Martha, das, was Maria erwählt, soll ihr nicht genommen werden. Was meinte Jesus mit diesem Satz, was er hier gesagt hat? Wenn wir jetzt nicht europäisch gedacht haben, sondern tatsächlich jüdisch oder arabisch. Jesus hat eindeutig gesagt, Maria hat 100% das Recht, was zu sein? Schülerin zu sein. Sie hat das Recht, das Gesetz Gottes zu studieren. Sie hat das Recht, tatsächlich Jesus Gott kennenzulernen. Und das wird ihr nie genommen werden. Als ich diese Auslegung las, habe ich gesagt, das ist ja sagenhaft, was dort eigentlich geschehen ist. Jesus hat etwas gemacht und der Frau wieder ihre Würde gegeben. Das, was genommen wurde, hat er zurückgegeben. Ich habe noch ein Beispiel. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und er hat auf einmal Durst und sitzt wirklich an einem Brunnen, aber kann das Wasser nicht holen. Und da kommt doch so eine Frau, die aus einem nicht so ganz einfachen Verhältnissen kommt. Viele sagen, ja, sie hat wohl ein sehr interessantes Leben gelebt. Sie lebte nach dem, wie sie gerade dachte. Ja. Aber was mich an dieser Stelle fasziniert hat, was Jesus macht. Jesus geht in eine Tiefe runter, die kein einziger Mensch, kein einziger Mann getan hat. Er stellt sich auf die Stufe dieser Frau. Und er fragt sie, kannst du mir zu trinken geben? Er geht mit dieser Frau in eine Gemeinschaft ein. Das ist sagenhaft. Das ist sagenhaft, was Jesus hier für ein Beispiel demonstriert. Er überschreitet alle sozialen Umstände. Lässt sich in die Tiefe runter und nimmt diese Frau raus. Er gibt ihr wieder eine Würde, die sondergleichen ist. Ja, das ist etwas, was Jesus zu der Zeit gemacht hat, wo die sozialen Umstände sehr schwierig waren. Und für viele Frauen tatsächlich, die galten nicht. Aber mein Thema ist ja das reine Denken zwischen Mann und Frau. Ihr merkt, ich gehe nicht in die Tiefe rein, was hier auch der Text wieder gibt. Aber ich möchte, dass wir die Prinzipien verstehen. Was hat Jesus mit diesen Beispielen gemacht? Jesus hat mit diesen Beispielen eindeutig etwas wiederhergestellt. Und zwar in der erste Buch Mose, Kapitel 3, den Vers 16 kennt ihr, und da steht zunächst, und die Frau wird Schmerzen haben bei der Geburt. Aber der zweite Satz heißt, und sie wird ein Verlangen haben nach ihrem Manne. Und was wird der Mann machen? Der Mann wird sie, mit meiner Übersetzung, dominieren. Und dieser Satz, der zweite Satz, hat Jesus jetzt ein anders interpretiert. Keine einzige Frau dieser Welt, die zu Christus gehört, braucht jetzt die Kontrolle über den Mann zu haben. Sie braucht es nicht mehr. Warum? Weil sie jetzt eine Würde hat, die Jesus ihr geschenkt hat. Sie darf Christus nachfolgen. Sie darf an Christi Füßen sitzen. Sie darf in der Gesellschaft etwas sein. Ja, dieser Satz. Haben sie. Aber auf die will ich jetzt auf die Predigt nicht eingehen. Ich möchte bei dem Text bleiben. Wenn wir nachher, wenn du möchtest, können wir nachher mit dir darüber reden. Gut? Der kann Russisch. Ja, der Fakt ist, wir müssen verstehen, was Jesus hier macht, was Jesus implantiert, ist etwas, was wir mit einer Familie ausdrücken. Wirklich. In Jesu Gemeinde sind Mann und Frau gleich. Als ich diesen Satz las, habe ich gesagt, Jesus, ich muss Buße tun. Warum? Weil ich viel zu oft meine Schwestern zu gering geschätzt habe. Denn du hast es so nicht gelehrt. Und dann merken wir, die Herrschaft einer Schwester ist in Jesus aufgegangen. Sie braucht die Herrschaft nicht mehr suchen. Sie muss die Kontrolle nicht mehr haben. Sie hat in Jesus alles, Und zwar komplett. In Jesus ist sie komplett wiederhergestellt. Aber das Gleiche können wir auch über die Männer sagen. Also das heißt, wenn wir in einer Gemeinde sind, oder sind wir ja, Gott hat uns sowohl Frau wie auch Mann heilig gesprochen und was gemacht? Wir sind jetzt Geschwister. Könnt ihr es verstehen? Wir sind untereinander keine Fremde mehr. Wir brauchen als Mann keine Dominanz mehr. Das ist weg. In Jesus sind wir so verwandt, dass es einfach richtig schön ist. Frauen in der Gemeinde, sowohl Männer, haben eine vollkommene Anerkennung. Vollkommene. Was ist jetzt für uns in die Praxis zu verstehen? Punkt Nummer eins, was mir bei dieser Ausarbeitung wichtig geblieben ist, wir sollten niemals weder Mann noch Frau als Objekte betrachten. Das kennen wir doch. Ich habe eine Ausstellung besucht, das war eine Mercedes-Ausstellung und interessanterweise, da standen viele, viele schöne Autos. Aber bei einem Auto sind die Männer kleben geblieben. Und ich stand doch ein bisschen daneben und war erstaunt. Wieso bleiben Sie bei diesem Ausstellungsauto stehen? Da wisst ihr, was da war? Da waren zwei Blondinen mit sehr kurzen Röckchen. Ja, was hat man jetzt geschaut? Hat man das Auto geschaut? Oder doch was anderes? Wollte man ein Auto kaufen oder doch nicht? Aber merkt ihr, wir haben etwas gemacht, was so nicht geht. Wir haben Menschen zu Objekten gemacht. Zu Objekten, die sie anziehen. In unserer Gemeinde hoffe ich doch, dass ich Recht behalte, wir haben keine Objekte mehr. Wir haben Schwestern und Brüder. Merkt ihr? Aber merkt ihr, wie schwierig es ist, diese Position so zu vertreten? Ja, da musst du wirklich das, was Gott dich in dir hineingelegt hat, diese gesamte Kraft, diese Einstellung, diese Sicht, ja, da musst du schon wirklich eine Persönlichkeit sein, um das vor der Gesellschaft auch zu vertreten. Dass wir wirklich untereinander Geschöpfe Gottes sind. Und das ist wichtig, das ist für die Praxis wichtig. Wenn ich mit jemandem rede, so habe ich ein Geschöpf Gottes vor mir. Und das ist unabhängig, aus welcher Gesellschaftsstruktur er kommt. Unabhängig, wie er aussieht. Ich habe ein Geschöpf Gottes vor mir. Ich war zur Predigerkonferenz und da gab es auch so ein, ja, am Tisch ein Gespräch. Und ich habe gesagt, weißt du was, da saßen ja alles nur Brüder, ne? Ist ja klar. Ich habe gesagt, Gott hat uns ein sehr großes Geschenk geschenkt, und zwar Frauen, aber aus Geschöpf. Und dein Bruder, der ist nämlich Monsieur, der hat gesagt, Alex, weißt du was, wenn ich eine Frau vor mir habe, so habe ich ein Geschöpf vor Augen und niemals ihren Körper. Sagt er, wenn ich das nicht hätte, hätte ich meinen Beruf niemals ausüben können. Niemals. Aber merkt ihr, was Jesus uns geschenkt hat? Jesus hat uns zu Geschöpfen gemacht. Auf einmal sind wir etwas. Und das ist die erste Prinzipien, wo wir das richtige Denken übereinander brauchen. Gott hat kein Ansehen der Person. Wer hat das gesagt? Das hat Petrus gesagt in seiner Rede, Apostelgeschichte Kapitel 10. Er ist dort bei Cornelius zu Hause und seine Interpretation ist welche? Gott hat kein Ansehen der Person. Mit welchem Recht machen wir aus uns geschöpften Objekte? Wir haben überhaupt kein Recht. Und ich denke, um richtig übereinander zu denken, ist der erste Punkt, dass wir wirklich merken, Gott hat uns geschaffen und wir sind seine Geschöpfe. Das ist der erste Punkt, wo wir wirklich festhalten müssen. Es wird nicht anders gehen. Was ist da die Schlussfolgerung aus diesem Gesamten? Für mich, als ich diese Auslegung machte, für mich war absolut klar, meine Schwestern werden keine Komplimente mehr von anders kriegen. Und sie brauchen auch nicht zu erwarten, ich werde ihnen sie selbst geben, als Bruder. Oh, jetzt habe ich was gesagt, ne? Jetzt wird ihr mich prüfen. Könnt ihr machen. Nein, aber merkt ihr, was brauchen wir füreinander? Wir brauchen ein unterstützendes Komplement, dies oder jenes zu tun. Ist das schwierig zu sagen, dass es das Essen heute sehr geschmeckt hat, oder? Ja, die Kartoffeln waren ein bisschen angebrannt, aber das nächste Mal schaffst du es. Warum nicht? Aber merkt ihr, also ich weiß, bin ja auch schon nächstes Jahr 50 Jahre verheiratet, worauf meine Schwestern sozusagen ja, ein bisschen abfahren. Ja, dass ich als Mann, als Bruder ihnen Komplimente mache. Warum sollten wir sie in der Praxis nicht praktizieren? Was erwarten wir von den Schwestern? Wisst ihr was? Nichts anderes. Ja, wenn manchmal eine Arbeit nicht gelungen ist, so wünsche ich mir, dass ihr ein bisschen ja, Mitleid habt. Ja, wir haben uns bemüht. Die wollten die Arbeit wirklich gut machen. Die ist aber nicht gelungen. Und ich wünsche mir, dass ihr dann Sätze findet, die uns aufbauen. Nicht Sätze findet, die uns kaputt machen. Wisst ihr, dass wir als Männer von euch Schwestern abhängig sind? Ihr könnt mit einem einzigen Satz die gesamte Arbeit kaputt machen. Ich bin ja schon ein paar Tage älter. Ich weiß aus der Erfahrung, was das heißt. Wenn du 3,5 Stunden an einer Ecke gefliest hast und dann kommt jemand rein und sagt, weißt du was, aber die Ecke könntest du doch besser machen. Leute, meine Hände sind schlaff. Und das brauchen wir von euch. Das brauchen wir voneinander. Aber merkt ihr, das Positive, das gute Denken beginnt immer da, wo Gott als erstes spricht. Und er spricht, ich habe euch nach meinem Bild geschaffen. Das ist das, was sehr, sehr wichtig ist, um positiv übereinander zu denken, brauchen wir genau diese Aussage. Wir sind Gottes Geschöpfe. Ich habe ja nicht umsonst gesagt, die Basis dafür ist, Gott hat uns als seine Geschöpfe aus dieser Welt herausgerufen, ja, und hast uns eine Identität gegeben, die heißt heilig, abgesondert. Abgesondert für einen bestimmten Zweck. Für welchen? Für den Zweck, dass wir für Jesus die Füße, die Hände und der Mund sind. An seiner Stelle. Merkt ihr, wie hoch das ist? Das ist doch sagenhaft. Und als ich diese Predigt so vorbereitet habe, war für mich absolut klar. Ich habe so eine richtig große Freude, dass wir, sowohl die einen, das heißt Männer und Frauen, zu Jesu Kinder geworden sind. Das ist das Höchste. Wir haben jetzt eine Familie. Wir sind jetzt Geschwister. Und wir als Geschwister können wirklich miteinander so umgehen, dass da Harmonie entsteht. Glaubt mir, wenn wir diese Prinzipien einhalten, also wenn wir zuerst wissen, der mir gegenüber ist, ist auch ein Geschöpf Gottes. Er ist genauso wie ich nach Gottes Vorbild geschaffen. Und nicht mehr und nicht weniger. Zweitens, dass Gott, der Vater und sein Sohn, kein Ansehen der Person hat. Er hat beide mit gleichem Blut gekauft. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du bist derjenige, der uns aus dieser Welt herausgerufen hat. Ja, du hast uns heilig gesprochen. Du hast uns zu deinen Kindern gemacht und dafür beten wir dich an. Und jetzt willst du, dass wir abgesondert von dieser Welt wie deine Kinder leben. Ja, und du möchtest, dass wir einander schätzen. Wir danken dir dafür. Du mahnst uns, dass wir dir folgen. Du hast es getan, Herr Jesus. Wir beten dich an. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns weiterhin segnest. Amen.